Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast The Fit Mind. Heute habe ich Arian Ney zu Gast. Arian war bis vor kurzem Influencer mit 300.000 Abonnenten und ihr erfahrt heute, warum er diesen Account gelöscht hat und mittlerweile mit die erfolgreichste deutsche Mediaagentur Avon Media gegründet hat und dort auch Geschäftsführer ist.
The Fit Mind, dein Podcast für Erfolgsmindset und Online-Business. Du bist jung und möchtest mit deinem eigenen Unternehmen durchstarten? Dann lerne hier die besten Erfolgsstrategien von Top-Unternehmern kennen. Entwickle ganz einfach dein unternehmerisches Mindset und starte online durch.
Ja, dann erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und heute bei mir hier im Interview bist. Erzähl doch einfach mal so deine Geschichte, wie das alles bei dir angefangen hat. Du bist ja in nicht den besten Verhältnissen aufgewachsen, hast dann aber an einer Elite-Uni studiert, 300.000 Instagram-Follower aufgebaut, jetzt aber deinen Account gelöscht, eine erfolgreiche, ja, Full-Service Digital Marketing Agentur aufgebaut, wo du ja große Kunden wie Rocker Nutrition, Boom Boom, Chris Dalius und viele mehr betreust. Das ist wirklich extrem spannend. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist und was so dein Hintergrund ist.
Ja, erstmal vorab danke, dass ich da sein darf. Vielen herzlichen Dank, super lieb. Und im Grunde genommen, ja, du hast schon viel erzählt von dem, was alles sehr, sehr spannend schon mal klingt, von dem, was ich mache. Im Grunde genommen, wo ich mal gerne anfange, ist, dass ich der Sohn bin von meiner persischen Migrantenmutter und meinem deutschen Vater. Und ja, eben mit meiner Mutter erstmal alleinerziehend groß geworden bin. Wir sind, nachdem wir in Euskirchen gewohnt haben, das ist so in der Voreifel, ein kleines Städtchen, was irgendwie trotzdem jeder kennt, aber auch nicht wirklich jeder. Sind wir dann nach Bonn gezogen, nach Bonn-Mehlem, in ein, ich sag mal, nicht so schönes Gebäude mit ganz vielen Stockwerken, was man jetzt so typischerweise vielleicht als Plattenbau bezeichnen würde. Genau, wo ich halt eben eine große Zeit lang mit meiner Mutter erstmal alleine gelebt habe und wo, glaube ich, die Grundlage entstanden ist für all das, was du jetzt gerade aufgelistet hast. Also Elite-Universität, eigenes Unternehmen mit 22 etc. Das sind alles Dinge, die so ein bisschen daraus geboren wurden, dass ich eben als Kind vielleicht, ich würde jetzt nicht sagen, keine schöne Kindheit hatte, das war so ein bisschen unfair gegenüber meinen Eltern, aber einfach vielleicht nicht das beste Leben gelebt habe und einfach, dass viele Herausforderungen schon im jungen Kindesalter auf mich zugekommen sind. Ich glaube, dadurch, das war dann wirklich die Grundlage für vieles, was dann eben heute entstanden ist. Genau. Mhm. Im Grunde genommen, das ist so ein bisschen der Hintergrund zu all dem, was ich gemacht habe. Ich habe dann mit 16 irgendwann gesagt, dass ich, nachdem ich eben viele von diesen Problemen in der Schule ausgelebt habe, viel in Streitereien verwickelt war etc. und dann mit 16 irgendwie durch Zufall auf so Persönlichkeitsentwicklung gestoßen bin. Ja? Also so ein fast schon Schimpfwort meiner Meinung nach heutzutage. aber genau, darauf bin ich eben gestoßen. Ich habe ein paar Bücher gelesen. Eins darunter war Investment Punk von Gerald Hörhahn, was mich eben sehr hellhörig gemacht hat. Auch das ganze Thema, sich einfach zu differenzieren von der breiten Masse, und habe dann eben sehr schnell angefangen, oder beziehungsweise habe die Entscheidung getroffen, proaktiv einfach ein positives und erfolgreiches Leben zu führen. Und ja, das war quasi der Urstein für all das, was dann später gekommen ist. Ich will jetzt auch nicht ein ganzes Buch aufmachen, aber das ist erstmal so der ganze Hintergrund von dem, wer ich bin, was ich mache.
Okay, und dann hast du quasi ja in der Zeit auch angefangen, dir dein Instagram-Account aufzubauen. Ist das richtig oder kam das dann erst später? Was war so der entscheidende Punkt, dass du damit angefangen hast und wie bist du da vorgegangen?
Genau, also das kam dann tatsächlich deutlich später noch. Also ich habe dann während der Schulzeit habe ich dann angefangen, meine Noten zu verbessern. Wurde dann so gut, dass ich dann während meiner Gymnasialzeit Jura studiert habe, gab ein Förderungsprojekt der Universität Bonn. Und habe dann von der WHU gehört, das war eine der besten Wirtschaftshochschulen in Deutschland, wo ich dann glücklicherweise als International Management Student angenommen wurde. Und als ich dieses erste Semester von der Uni angefangen habe, habe ich gemerkt, dass alles doch sehr zahlenlastig war und sehr trocken war. Mir hatte dieses Kreative gefehlt. Und da habe ich Instagram angefangen, eigentlich ohne irgendeine Intention dahinter, sondern ich war im Urlaub und habe dort angefangen, irgendwelche Bilder von der Landschaft und der Umgebung zu posten. Das war tatsächlich der Urstein des Ganzen. Das war dann vor 4 Jahren, ziemlich schnell festgestellt, was es dort für Bots gibt, die ja heutzutage ein sehr großes Thema sind, die eben Aktivitäten automatisiert eben für einen machen können. Vor 4 Jahren war das gar nicht mal so ein großes Thema, war auch nicht etwas, was irgendwie positiv oder negativ konnotiert war, sondern es war einfach da. Und davon habe ich dann sehr stark Gebrauch gemacht, sodass ich dann im ersten Jahr mit über 100.000 Abonnenten gewachsen bin, wo ich dann aber ja, Jahre später eben feststellen musste, dass das eben nicht die aktivsten Follower sind und Follower, wo man eben eine enge Beziehung zu haben kann. Und auf Grundlage dessen und der Tatsache, dass ich einfach ein Mensch bin, der sehr authentisch für das steht, wer er ist und was er tut, habe ich mich halt eben entschieden, diesen Account mit 300.000 Abonnenten dann irgendwann zu löschen, weil ich gesagt habe, es ist einfach nicht in line mit meiner Persona. Also ich möchte nicht irgendwas haben, was auf etwas fundiert, was nicht von Anfang an echt war. Hm. Und genau, und habe dann so quasi diesen Schritt getroffen. Genau.
Okay, das heißt, du hast es aber ein paar Jahre gemacht, dass du auch als Influencer unterwegs warst und ja auch mit vielen Unternehmen kooperiert hast, ne?
Genau, also ich habe regelmäßig zusammengearbeitet mit Unternehmen wie Dom Perignon Champagner, Hennessy Whisky, Moët, Veuve Clicquot, La Mer, La Prairie, Mont Blanc. Also wir hatten wirklich sehr, sehr prestigeträchtigen Kunden und ich war auch wirklich sehr erfolgreich in dem Bereich. Ich war einer der ersten Influencer, die mit Mont Blanc zusammengearbeitet haben, die damals noch eine nicht so hohe Reichweite hatten und hatte dort tatsächlich sehr, sehr starke Kooperationspartner, genau.
Wie bist du da vorgegangen? Weil viele interessiert es einfach immer, wie man wirklich so ein Geschäftsmodell hinter Instagram aufbaut. Hast du die angeschrieben oder sind die dann zu dir gekommen?
Genau, das war im Grunde genommen diese eine Sache, die ich nie verstanden habe. Ja? Also angenommen, man hat eine Reichweite. Eine Reichweite ist ja monetär etwas wert. Es hat einen Geldgegenwert, dann ist ein Eyeballs, die eben auf dein Produkt oder auf dein Unternehmen gelangen können. Ganz vergleichbar mit der klassischen Werbung im Fernsehen damals. Beziehungsweise noch heute, aber mal nach sehr ausgestorben. Und tatsächlich habe ich nie verstanden, warum Influencer oder eben Persönlichkeiten, die so eine Reichweite haben, etwas, was einen monetären Geldwert hat, nie das verhandelt oder eingehandelt haben. Das heißt, ich habe immer proaktiv, bin ich mal auf diese Unternehmen zugegangen und habe mir dort quasi diese Kooperation selbst verschaffen. Also zu Louis Vuitton, Moët Hennessy, zu Mont Blanc. Ich bin immer gleich vorgegangen, ich habe dort angerufen, habe gesagt, dass ich einen Call habe mit dem Head of Social Media, aber mir ist leider wurde leider die E-Mail gelöscht. Deswegen habe ich nicht mehr die Durchwahl. Und da wurde ich mal durchgeleitet und habe mich dann da eben erstmal vorgestellt. Also das war mal so mein Trick. Ich glaube, man muss einfach extrem proaktiv sein. Ich habe nie verstanden, warum Leute warten, dass das Glück quasi auf sie zukommt. Man muss einfach selber sagen, okay, ich möchte das. Ich möchte gerne mit dem und dem Unternehmen zusammenarbeiten. Ich habe etwas, was einen Wert bringt für das andere Unternehmen und das dann halt eben einhandeln. Genau, so bin ich mal vorgegangen.
Mega coole Strategie. Also ich habe es auch immer gemacht, dass ich per Mail oder so dann auf die zugegangen bin, weil ich irgendwann auch mal dachte, okay, warum nimmst du jetzt nur alles gratis hin oder warum wartest du hier auf eine Kooperation? Und habe auch mal gedacht, irgendwie muss man das doch kommerzialisieren. Weil ich finde die Strategie einfach mega genial, da direkt anzurufen. Mega cool. Und wie ist es jetzt letzten Endes dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich lösche das Ganze und mache die eigene Social-Media-Agentur? Also wie kam es dazu, dass es eine Agentur werden soll und wie hast du die Kunden gewonnen überhaupt, diese großen Kunden, die du ja mittlerweile betreust?
Also im Grunde genommen, ich habe das Ganze sehr lange weitergemacht und habe dann ein halbes bis ein Jahr eben mit dieser Entscheidung hin und her überlegt. Also am Ende des Tages, so eine kaum 300.000 Abonnenten, ist ein sechsstelliges Business, was man halt eben mit einem Klick am Ende des Tages löscht. Und hat auch natürlich viel, ich glaube einfach damals viel meiner Identität über diesen Account definiert. Dementsprechend war es halt eben eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Ich glaube, es geht auch vielen Leuten so, die noch heute irgendwelche Accounts haben, die mit Bots gewachsen sind. Man muss ja einfach feststellen, dass irgendwann nicht mehr, es ist nicht cool, es ist einfach nicht vernünftig. So, und natürlich habe ich dann eben viel hin und her gedacht darüber. Und um Gottes Willen, ich möchte auch niemand verurteilen, der jetzt irgendwie Fake-Follower kauft oder Bots benutzt. Es ist einfach nur nicht der richtige Weg, aber ich glaube, es findet so früher oder später jeder für sich dann immer heraus. Habe dann aber irgendwann für mich gesagt, okay, das ist einfach nicht die Art, wie ich mein Leben leben möchte. Und habe dann irgendwann um 3 Uhr morgens einfach diese Entscheidung super spontan getroffen, habe niemandem irgendwas gesagt, sondern einfach den Account gelöscht. War danach erstmal, ja bitte?
Ja, ich habe gesagt, krass, also ist heftig, das einfach so von 0 auf 100.
Ich glaube, ich auch die 2 Wochen danach, der wohl mit Abstand reizbarste und vielleicht auch unglücklichste Mensch irgendwo, weil ich dachte, ich hätte einen riesen Fehler gemacht. Aber in der kommenden Zeit danach dann festzustellen, wie die Leute dich trotzdem supporten, weiterhin unterstützen und eben noch mehr aufsehen zu dir als zuvor, eben weil ich so eine Entscheidung getroffen habe, war dann wirklich das, was mich dann motiviert hat. Und um auf deine andere Frage einzugehen, wie ich es geschafft habe, solche Kunden zu bekommen. Ich hatte in meinem Leben schon immer so ein Credo, und das besagt Provide Value First. Also Provide Value First bedeutet für mich so viel wie, du schaffst einen Mehrwert zuerst für die andere Person, bevor sie es für dich schafft. Und das habe ich halt eben mein ganzes Leben lang durchlebt, tatsächlich. Und auch nicht irgendwie mit Reziprozitätshintergedanken oder sowas, sondern ich habe es einfach als Lebensphilosophie für mich angenommen und habe daran vertraut, dass wenn man eben ganz viel Wert schafft für andere Menschen, dass der Wert irgendwann einem zu einem zurückkommt. Und habe dann so eben viele Leute in meinem Netzwerk kennengelernt. Ja? Also ein Julian Ziedl wurde mir vorgestellt durch den Thaddäus Koroma. Und Thaddäus Koroma habe ich damals proaktiv angestreben und habe ihm viel im Bereich Social Media erklärt. Ich könnte stundenlang so weitermachen. Ein Jakob Mehren, den als Kunden zu bekommen, hat mich 4 Jahre gekostet, indem ich erstmal immer wieder ihm gesagt habe, hey, wenn du das und das möchtest, das kann ich dir so und so besorgen. Dann war es letzten Endes so, dass er zu einem Event nicht konnte, wo er gerne hin wollte. Und dort habe ich dann Bekannten von ihm getroffen und habe ihm dann so eine Auflistung geschrieben mit, warum das Event gut war, warum es schlecht war, warum es sich für ihn hätte gelohnt, wenn er hingegangen wäre oder nicht. Und eben daraufhin hat er dann irgendwann sich wahrscheinlich gedacht, Mensch, der geht mir so sehr auf die Nerven oder es wird eh nicht aufhören, wenn ich das nicht mehr mache. Und hat man eben mir die Möglichkeit gegeben, ihm gemeinsam Essen zu geben. Und eben daraus ist dann irgendwann das Ganze entstanden. Also es ist immer so ein ewiges Werte schaffen für andere Menschen. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass vielleicht 9 von 10 Mal daraus nichts entsteht, aber dieses 1 von 10 Mal dann eben umso wertvoller ist. Und für mich beispielsweise, ich verstehe gar nicht, warum, also ich verstehe es schon, aber für mich ist es tatsächlich gar nicht so besonders, dass Rocker Nutrition, Boom Boom, Jakob Mehren, Chris Stelz etc. Kunden von uns sind, weil ich weiß, wir haben uns das sehr hart erarbeitet. Ja? Beziehungsweise ich finde es auch sehr, sehr beeindruckend, absolut, und ich bin auch unfassbar dankbar für. Aber es ist für mich einfach eine logische Schlussfolge. Weil ich weiß, ich habe in meinem Leben immer so viel Arbeit reingesteckt und so viel Value provided für so viele Menschen, dass es irgendwann hätte automatisch zurückkommen müssen. So, und jetzt sind wir halt eben in dieser glücklichen Lage, dass eben so tolle Kunden sind, die besonders im deutschen, aber auch internationalen Bereich so hoch angesehen sind. Und ja.
Ja, deswegen fand ich das auch gerade so wichtig, dass du das angesprochen hast, weil viele Leute verstehen immer nicht, warum sie selber nicht solche Kunden bekommen. Alleine, ja, ob es jetzt im Bereich Social Media ist, wenn man selber als Influencer unterwegs ist oder als Agentur, weil man einfach nicht hartnäckig genug ist. Ne? Also man sieht halt einfach, dass du viel gegeben hast und dann aber auch irgendwann wirklich was zurückbekommen hast, aber halt auch nicht beim ersten Anlauf, ne?
Absolut. Und ich sage immer, mit jedem Nein, was man bekommt, kommt man näher an ein Ja. Also es ist so eine lustige Mentalität, dass Leute sich von einem Nein immer abwimmeln lassen. Natürlich sagt man Nein. Das ist so ein defensiver Urinstinkt, dass wenn man irgendwie was möchte von jemandem, dass diese Person, die kennt dich nicht, die möchte nichts von dir, also sagt man erstmal Nein. Und diese Beharrlichkeit verbunden mit der Tatsache, dass man weiß, dass man der anderen Person Mehrwert bringt, rechtfertigt und erlaubt einem quasi so hartnäckig zu bleiben. Also für mich ist es nicht so, als dass ich dann etwas einfordern wollen würde oder versuche der anderen Person irgendwie auf die Nerven zu gehen, sondern ich weiß, wenn diese Person mich kennenlernt, wird sie einen Mehrwert bekommen. Und deswegen lasse ich mich einfach von einem Nein nicht abbringen. Das ist für mich eine ganz klare Sache.
Richtig gut. Was ist so deine Motivation, die dich so antreibt, das zu machen und so wirklich auf die Leute zuzugehen? Was war so der Auslöser dafür?
Du, das ist eine ganz schwierige Frage, was meine Motivation ist, was meine Leidenschaft ist, etc. Ich glaube, das habe ich eigentlich noch nicht wirklich gefunden. Ich weiß nur, dass ich halt eben nicht dieses Leben in Sorge leben musste, weil ich damals mit meiner Mutter gelebt habe. Irgendwie abends im Bett zu liegen und voller Sorgen zu sein, keine Aussicht zu sehen, zu finden und zu glauben, dass das Leben eben nicht schön ist. Ich habe mir irgendwann gesagt, dass das nicht die Art ist von Leben, die ich gerne führen möchte. Und dieses so proaktiv auf Menschen zugehen ist für mich eben nur ein Vehikel dazu, um im Grunde genommen einen Mehrwert zu schaffen für viele Menschen, am Ende des Tages auch selber erfolgreicher zu werden. Also gab es jetzt für mich eine große Motivation dahinter? So gesehen nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man immer Motivation braucht. Motivation ist so ein Wort, was sehr viel benutzt wird, ja. Woran ich aber ehrlich gesagt gar nicht so sehr glaube. Ich glaube an Prinzipien, an unterliegende Glaubenssätze, die man sich eben im Leben setzt, von denen man eben überzeugt ist und die einen antreiben, unabhängig dessen, ob man gerade motiviert ist oder nicht. Motivation ist mal was Temporäres. Das ist im Grunde genommen eher eine Frage, was sind im Leben deine ja, hinterliegenden Intentionen, deine Grundsäulen, deine Prinzipien, nach denen du lebst. Da gibt es auch ein tolles Buch von Ray Dalio, Principles heißt das, weil ich sehr empfehlen kann. Mhm. Und das beschreibt halt eben genau das. Und für mich war immer so eines dieser unterliegenden Prinzipien, das waren zwei Sachen, die meine Mutter mich als kleines Kind gelehrt hat. Zum einen war das immer, jeder ist seines Glückes Schmied, ja? Obwohl es uns zu diesem Zeitpunkt nicht so hervorragend ging. Mhm. Meine Mama hat gesagt, so Arjan, du kannst selber entscheiden, was aus dir wird. So, du bist nicht irgendwie abhängig von deiner Herkunft, deinem Hintergrund oder sonst irgendwas. Ja, also dieser eine Satz ist bei mir immer sehr hängen geblieben und zum anderen hat meine Mama immer gesagt, the show must go on. Das ist für mich auch so ein ganz, ganz wichtiger Satz. Ja, eben zu verstehen, ich habe meine Mutter weinen gesehen, ich habe sie traurig gesehen, aber sie hat immer durchgezogen. Ja. Am Anfang war sie irgendwie Floristin, also angestellt als Floristin, jemand, der Blumen macht, Sträuße macht, etc. verkauft, bis sie dann irgendwann ihren eigenen Blumenladen hatte. Und auch immer, wenn ich in mir rumgeheult habe, hat sie immer gesagt, Arjan, heul nicht rum, schon mach's gar nicht, es geht weiter. Und das hat es bei mir einfach so eingeprägt. Und diese Kombination zu verstehen, hey, zum einen, ich bin selbst für mein Glück verantwortlich und zum anderen, ich muss auch einfach weiter dann machen, wenn es eben nicht so schön ist, lässt mir im Leben diese Möglichkeit, überhaupt gar keine Motivation zu brauchen. Motivation ist einfach sehr, sehr temporäres und ist irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, die Droge der Unternehmer heutzutage, ja, Motivation. Dann zieht man sich wieder noch ein YouTube-Video rein, noch ein YouTube-Video, man liest sich noch ein Buch durch und hört noch einen Podcast. An dieser Stelle, deine Podcasts sind hervorragend, die will ich immer weiter hören. aber das ist so ein bisschen das Problem, dass Leute eben auf dieses Thema Motivation vertrauen, was dann meistens aber extrinsisch ist, sprich, es kommt von außen, man braucht äußere Einflussfaktoren, damit diese Motivation auf einen zutrifft, statt etwas aufzubauen wie Principles, die eben intrinsisch sind, also in einem drin, die gar nicht erfordern, dass man irgendwas von außen braucht.
Ja, ich finde es extrem stark, weil viele suchen auch wirklich immer ewig nach ihrer eigenen Motivation, nach dem Antrieb, was sie eigentlich machen wollen und warum. Und ja, auf der Suche des Warums fangen sie einfach halt nicht an. Und das ist so das Problem. Und ich finde, da bist du oder deine Familie seid dann ein mega gutes Beispiel für, dass es halt alles nur Ausreden sind, ne? Dass man halt nie die richtigen Voraussetzungen hat, sondern dass man sie sich halt schaffen muss und einfach selber mal gucken muss, wie man da hinkommt, wo man hin will und wie man aus der jetzigen Situation rauskommt und sich nicht mit Ausreden darin festhält, ne?
Absolut. Und wenn man sich die Weltgeschichte einmal anschaut, es gibt einfach, und das vergessen die Leute immer, es gibt so viele Gegenbeispiele von Leuten, die extrem erfolgreich sind, die aus ganz normalen, ganz einfachen Verhältnissen kommen. Ja. Ich habe für Leute gearbeitet, für Millionäre und Milliardäre, und ich sehe, persönlich haben sie genauso Probleme wie du und ich auch, wie jeder von uns auch. Ja. Also man soll sich da nicht irgendwie trügen lassen, nur weil ein Mensch irgendwie besonders erfolgreich ist, dass er irgendwie anders ist als jemand. Nein. Tatsächlich ist es sogar so, dass meistens die Leute extrem erfolgreich sind, die gar nicht mal so unfassbar schlau sind. Ja. Ich habe letztens, ich war jetzt gerade auf den Bits & Pretzels in München und habe dort einen sehr, sehr erfolgreichen Unternehmer kennengelernt, der mit seinem Unternehmen einen zweistelligen Millionenumsatz jährlich fährt. Und er hat mir was gesagt, was bei mir sehr hängen geblieben ist. Und er hat gesagt, während die Schlauen sich Gedanken machen, machen sich die Dummen mit der Beute weg.
Ja, ja, genau.
Das ist irgendwie so ein ganz, ganz einfacher Spruch. Aber es ist tatsächlich so. Also die meisten Leute analysieren und denken irgendwann dann, aber nein. So, ich habe es auch selber festgestellt. Meistens sind irgendwelche Leute, die einfach machen, die da am Ende des Tages tatsächlich erfolgreicher sind.
Ja, einfach mal ausprobieren, weil man kann sich so lange Gedanken über alles machen, was nicht funktionieren könnte. Aber es sind halt nur, ja, also man weiß halt nicht, ob es Realität wird, erst wenn man es einfach mal ausprobiert. Und meistens ist es dann gar nicht so schlimm, wie man sich das meist vorstellt.
Absolut. Und wenn ich da noch kurz hinzufügen darf, ich habe auch das Gefühl, dass Leute sich mittlerweile viel, viel zu schade geworden sind, um Dinge auszuprobieren. Im Sinne von, man hört irgendwelche erfolgreichen Online-Marketer. Man hört irgendwelche Leute, die haben eine Social-Media-Marketing-Agentur. Man hört irgendwelche Leute, die machen Krypto. Ja? Und dann denken sich die Leute, boah, das ist aber alles so weit von mir entfernt. Nee, ich weiß nicht. Ich guck mal weiter, bis irgendwas gibt. Okay, Amazon Dropshipping, FBA, was weiß ich. Bis irgendwas kommt, was für mich einfach genug ist, um loszulegen. Was einfach der dümmste Ansatz ist, den es gibt. Ich habe gekellnert. Ich habe im Blumenladen meiner Mutter gearbeitet. Beides für jeweils 2 Jahre. Durch das Kellnern habe ich festgestellt, okay, ich bin extrem gut im Umgang mit Menschen. Beim Kellnern habe ich gelernt, wie ich verhandle. Ja. einem Ehepaar bei einem Essen noch eine Flasche Wein mehr zu verkaufen oder das Dessert, nachdem die gegessen haben. Ja, dann lernt man Dinge kennen wie Spiegelneuronen, dass man über den ganzen Abend verteilt, das Ehepaar immer spiegelt in der Gestikulation, in der Wortwahl, die sie treffen, bis man dann irgendwann fragt, hey, möchten Sie noch einen Wein? Und dann schüttelt man, dann nickt man mit dem Kopf und dann nicken die automatisch mit. Die sagen, nein, ich möchte nicht, aber eigentlich nicken sie schon. Und so verkauft man eine Flasche Wein mehr. Ja. Genau das Gleiche, wenn ich heute alles an bei meiner Agentur, wenn ich Verträge für 25.000, 6.000, 5.000 Euro schließe. Also das ist immer so ein bisschen, das finde ich mal so sehr, sehr schade, wie die jungen Leute von heute sich einfach zu schade geworden sind, einfach mal für 57, 8, 8,50 Euro die Stunde zu arbeiten. Das habe ich auch gemacht und das war die prägendste Zeit meines Lebens.
Ja, mega cool. Du hast gerade gesagt, wenn du die Verträge machst, wie hast du denn überhaupt so herausgefunden, was der Wert ist oder was man so nehmen kann? Weil viele fangen an mit einer Agentur und nehmen dann irgendwie 300 Euro im Monat und am Ende merken sie ja, das war jetzt doch nicht so die erfolgreiche Selbstständigkeit. wie legst du das fest, so die Preise, den eigenen Wert? Und was würdest du am Anfang den Leuten empfehlen?
Also ganz, ganz wichtig, besonders als junger Unternehmer ohne Track Record, also ohne eine Historie, die einem besagt, dass man schon erfolgreich ist, baut man sich erstmal Kredibilität und ein Portfolio auf. Du hast gerade lustigerweise 300 gesagt, unser erster Kunde hat 379 Euro netto im Monat gezahlt.
Ja.
Und da ist einfach gar nichts verkehrt. Jetzt haben wir dieses ganze Portfolio und jetzt haben wir diese ganzen Kunden, aber warum? Weil wir am Anfang extrem günstig und diskontiert auch irgendwo gearbeitet haben in den ersten 2, 3 Monaten. Was einfach selbstverständlich ist, du musst ja irgendwo erstmal deinen Wert beweisen können. Und wenn Leute sich auch da wieder zu schade sind, um sich die Arbeit zu machen, dann finde ich es einfach extrem, extrem schade. Es gibt einen Spruch, den ein guter Kumpel von mir, Double X Xerxes, gesagt hat. Er selber hat eine Managementagentur, in dem er mit Größen wie LeBron James, Chris Brown, Will Smith, Rihanna arbeitet. Also ein extrem, extrem erfolgreicher amerikanischer Unternehmer. Und er hat gesagt, Arian, you have to kill your ego or it will kill your business. Also du musst dein Ego töten oder dein Ego wird dein eigenes Unternehmen töten. Ja, das sagen mein Geschäftspartner Kina und ich uns jeden Tag bei jeder Entscheidung, die wir treffen. Klar, besonders als Dienstleister. Ja, wir arbeiten ja im Grunde genommen sozusagen für jemanden, auch wenn es unser Kunde ist. Aber da immer zu verstehen, so, hab doch kein großes Ego und mach doch am Anfang erstmal für 300 Euro etwas. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber schließ doch erstmal diesen ersten Vertrag. Bekomm erstmal diesen ersten Kunden. Bevor Leute irgendwie darüber denken sollten, okay, wie groß sind die Verträge später und so weiter und so fort. Schließ erstmal einen Kunden und bekomme erstmal das Gefühl für das, was du überhaupt machst. Ich sehe irgendwelche komischen Leute, die sich irgendwelche Social Media Marketing Agency Kurse kaufen, die irgendwelche ominösen deutschen Unternehmer gemacht haben, die im Grunde genommen das kopiert haben und auf Deutsch übersetzt haben, was Tai Lopez in den USA gemacht hat, wo irgendwas erzählt wird von 1.000, 2.000, 5.000 Euro im Monat, ohne dafür überhaupt erstmal die Grundlage, das Team und das Equipment zu haben.
Ja. Ja.
Und auch das Fachwissen am Ende des Tages. Nur weil man einen Kurs geschaut hat, rechtfertigt das noch lange nicht, dass man von einem Kunden irgendwie 5.000 Euro im Monat abnimmt. Außerdem ist es ein Übergenie und kann es vom ROI, also vom Return on Investment, sofort bestätigen und rechtfertigen. Im Grunde genommen dort wirklich einfach mit einem 300 Euro, meinetwegen auch noch 100 Euro, meinetwegen auch umsonst erstmal zu arbeiten, einen Vertrag anzufangen, um erstmal seinen Wert zu präsentieren und zu zeigen. Wir sind ja alle so jung, im Alter von 16 bis 22, 25 würde ich mir ohnehin keine Gedanken machen, wie viel Geld ich jetzt verdiene. Geld sollte das mit Unwichtigste sein. Ja, also ich sage jetzt nicht, dass Geld komplett unwichtig ist. Es gibt sowas wie Krankenversicherung und Miete, was man zahlen muss und Lebensmittel. Ja, aber dort erstmal auch einfach humble zu bleiben. Wir haben auch nicht von Anfang an auf dicke Hose gemacht. Wir sind am Anfang an, mein Mitgründer und ich, wir sind mit U-Bahn von Termin zu Termin gefahren. Wir sind zu Fuß gegangen, wir hatten uns in Airbnb geparkt, da hatten wir noch keine tolle Wohnung und Office, da sind wir nicht mit dem Auto durch die Gegend gefahren, das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Wir haben meine Lebensmittel nicht bio und nicht das teuerste gekauft, sondern immer das günstigste, was es eben gab. Und dieses Humble bleiben vergessen auch wieder viele, viele Menschen. So. Einfach mal durch ein bisschen Dreck durchzugehen, ist auch völlig in Ordnung, ist sowas von wichtig, besonders als junger Unternehmer.
Ja, vor allem muss ich halt auch erstmal irgendwas aufbauen, damit die Leute auch überhaupt wissen, was man für einen Mehrwert dem bietet. Ich meine, wenn du denen nichts zeigen kannst, was du jemals beschickt hast oder geschafft hast, warum sollten die dir dann halt gleich 2.000 Euro für deine Dienstleistung zahlen, wenn du nicht zeigen kannst, dass du es wirklich kannst, ne?
Mhm.
Ja.
Absolut, absolut.
Mega cool. Ja, das waren eigentlich schon meine Fragen. Das war auf jeden Fall mega viel Mehrwert schon. Einfach, um nochmal so ein bisschen das Mindset auch aufzulockern. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die ich immer all meinen all meinen Gästen stelle. Und zwar, wenn du einen eigenen Inselstaat hättest, wie würde dieser heißen und was wäre das wichtigste Gesetz?
Wow, das ist eine coole Frage. lustigerweise, meine Community und meine Follower heißen Nation, das ist mein Nachname, Neytion, die Nation, Nation im Englischen, das heißt die Nation auf jeden Fall, die Insel. Und das größte Gesetz, wahrscheinlich, dass man sich nicht Konformität beugen sollte, so komisch es auch klingt, aber ich finde es, was ich an Staaten ganz besonders ekelhaft finde, ist, wie Menschen zu so einem Einheitsbrei werden. Und darum habe ich mich gerade erst mit erfolgreichen Unternehmern unterhalten, wie in der Corporate-Welt einfach jede Person zu 95% deren Persönlichkeit unterdrücken muss und zu 5% lebt, wer er wirklich ist. Und bei uns, wir arbeiten jetzt, 13 Leute arbeiten für uns, davon 9 Vollzeit und 4 auf Vertragsbasis. Und wir pochen immer darauf, dass die Leute natürlich einfach sich so geben, wie sie sind. Denn dadurch bleibt man in Erinnerung. Ich habe gerade ein Buch gelesen von Frederick Eklund, der erfolgreichste New Yorker Real Estate Broker, der darüber ein ganzes Kapitel geschrieben hat, wie er, als er Johnny Depp ein Haus verkauft hat, in die Luft gesprungen ist und rumschreit, wenn er irgendwie ein neues Listing bekommt. Das sollte normal sein. Ja? Ja. Ich mache auch komische Dinge mit meinen Kunden. Ich schreibe auch komische Sachen in E-Mails rein. Aber ich glaube, das differenziert einen am Ende von allen anderen. Ich finde es halt eben sehr schade, wenn man halt eben auf so einer tollen Insel wie der Nation lebt, dann zu so einem Einheitsbrei werden würde. Das würde ich natürlich nicht wollen.
Ja, mega cool. Was würdest du jetzt noch meinen Zuhörern empfehlen, wenn sie immer so noch mit sich hadern und nicht wissen, was sie jetzt eigentlich mal machen sollen, wie sie anfangen sollen? Was sind so deine 3 Tipps, um jetzt endlich mal anzufangen und irgendwas auszuprobieren?
Ja, ich gebe einfach einen Tipp. Sucht euch einen Job für 7,50 Stunden. Ich meine das vollkommen ernst, weil das wird heute gar nicht mehr erzählt. So, jeder erzählt irgendwas über Online-Marketing, über sonst irgendeinen Scheiß, der so intangible, so ungreifbar ist, ja, aber erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, hey, ich habe jetzt einen Job, ich verdiene durch meine Leistung Geld, ja, ich habe damals 7,50 Euro bekommen für eine Stunde, ich gebe demnächst eine Rede bei Coca-Cola, wo ich, okay, ich habe jetzt nicht drüber reden, wie viel genau, aber mehrere tausend Euro für 20 Minuten bekomme, so, ja. Das gibt mir aber jetzt viel mehr die Wertschätzung, um zu verstehen, okay, krass, damals hätte ich für dieses Geld 300 Stunden beispielsweise arbeiten müssen, das gleiche Geld, was ich jetzt in 20 Minuten bekomme. So, ja. Das gibt mir eben dieses Verständnis für, was Geld überhaupt bedeutet. Und das fehlt den meisten Menschen. Und falls ihr eben sowas eben schon habt, so einen schönen 7,50 Job, und ihr macht das schon ganz gut, dann achtet halt eben darauf, was sind die Komponente in diesem Job, die mir gerade unglaublich gut gefallen und auf denen ich weiter aufbauen kann. Wenn ihr gerade kennt und ihr merkt, boah, menschliche Interaktion, vielleicht ist Sale für euch etwas Vernünftiges. Ja? Dann sucht euch ein Unternehmen, was super erfolgreich ist, was super geil ist im Bereich Sales, bewerbt euch dort, indem ihr aus der Masse herausstecht. Ja? Bereitet eure Bewerbungsunterlagen vor, geht zu dem Office, geht zum Chef, geht ins Büro rein. Sekretärin sagt nein, du gehst einfach rein und sagst, hey, zack, ich bin so und so, ich bin für euch genau der richtige Mann für den Job Sales. Ja? Das kann auch sein, du arbeitest im Blumenladen und du stellst fest, wow, mir gefällt Ästhetik voll gut. Ja? Du trägst irgendwie nur so die Blumen rein, die abends nach Feierabend übrig geblieben sind, bringst sie rein und merkst so, wow, so ein schöner Blumenstrauß, das gefällt mir voll gut, ich finde die Komposition toll. Vielleicht ist der Mode etwas für dich, so ein Ästhetikverständnis ist etwas für dich. Ja? Aber ich finde es ganz wichtig, eben sich auszuprobieren und auch erstmal lange genug auszuprobieren, bevor man sich halt eben etwas ganz anderen wagt. Und damit will ich jetzt nicht sagen, probiert nicht Online-Marketing-Kurse etc. aus, macht das auf jeden Fall auch, aber dabei währenddessen immer irgendwas schaffen, was tangible, was greifbar ist, weil das bringt einen eben extrem, meiner Meinung nach, extrem weit.
Ja, mega gute Beispiele, weil man weiß ja auch vorher noch gar nicht, ob auch das Thema Online-Marketing für einen was ist. Ne? Man muss ja auch erstmal feststellen, ob überhaupt dieses normale Arbeiten als Angestellter, ob das wirklich nicht der richtige Weg ist. Ne? Das kann man ja gar nicht wissen, wenn man es noch nie gemacht hat. So, ne?
Absolut. Und ich sehe halt auch eben viele Unternehmer oder viele junge Leute, die sich eben ins Unternehmertum wagen, tatsächlich aber das nur machen, weil es irgendwie auf Instagram so populär ist etc. Am Ende des Tages, es gibt Menschen, denen liegt vielleicht auch das Angestelltentum viel besser und die werden dort auch einfach selbsterfüllter und glücklicher. Das gibt's auch. Das wird auch nicht mehr beredet heutzutage bei Podcasts und Social Media. Also das ist auch völlig in Ordnung. Aber umgekehrt auch selbst wenn ich jetzt schon weiß, okay, ich möchte mich eines Tages selbstständig machen, so verdient auch irgendwann mal die ersten Euros, die man eben braucht, um dann irgendwann zu starten. So, meine ersten Klamotten, die ich dann auf Instagram getragen habe als Influencer, habe ich mir auch finanziert, indem ich erstmal gekellnert habe. Grant Cardone hat in den USA, wenn ich mich recht erinnere, angefangen, Rasen zu mähen und hat dann angefangen, Leute für sich arbeiten zu lassen, die für andere Gärten Rasen gemäht haben.
Ja.
Mein Mitgründer Kinam ist ein ganz, ganz tolles Beispiel. Ja? Seine Eltern haben ein Restaurant, ein vietnamesisches Restaurant in Heidelberg. Ja? Was hat er gemacht? Unfassbar smart. Ist auf die Mitschüler zugegangen, hatte immer Essen dabei. Ja? Immer von zu Hause gekocht, das Essen vom Restaurant. Und die Mitschüler haben immer gefragt, Kinam, was hast du da, was hast du da? Und dann hat er erzählt, das und das und das und das. Ich mache das zu Hause. Und dann kamen die Schüler und haben gefragt, hey, kannst du das auch machen? Aus dieser Nachfrage hat er mit 15, 16 einen eigenen Schulessens-Lieferservice gebaut, wo er in Heidelberg mehrere Schulen mit Essen beliefert hat. Ja? Und jetzt stell dir das mal vor, er ist jeden Tag um 3 Uhr, 4 Uhr morgens aufgestanden, noch vor der Schule, hat die extra Arbeit reingesteckt, die harte Arbeit reingesteckt, hat erstmal Zeit gegen Geld getauscht, was im jungen Alter eine Selbstverständlichkeit sein sollte, meiner Meinung nach.
Ja?
Wenn man es eben auch appreciaten lernt. Um dann sich irgendwann zu verdienen, hey, dann geht man auf Leute zu wie dich, Jana, die sagen, ich helfe dir halt eben, dass du nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen musst. Ich helfe dir, dass du als Personal Trainer mehr verdienst als 50 Euro die Stunde, weil ich super erfolgreich werde, exponentiell erfolgreich werde.
Ja. Genau.
Aber eben diesen Grundstein irgendwo mal zu legen, und das, mein Mitgründer beispielsweise, ist ein sehr, sehr tolles Beispiel für.
Das ist wirklich ein ziemlich krasses Beispiel, ja. Ich habe das auch, ein Hund namens Money, gibt es auch von Bodo Schäfer, das ist das Beispiel auch mit einem Hund, der ausgeführt wird, und irgendwann führt ein Mädchen die ganzen Hunde der Stadt aus und stellt sich dann Leute an, die immer die Hunde ausführen. Also wirklich, wenn wir uns einfach mal ganz simpel das runterbrechen und irgendwas ausprobieren, das ist so viel möglich. Ne?
Absolut, und diese Möglichkeiten gibt es auch nicht immer nur online.
Richtig.
Jeder macht immer nur noch online, ist auch gut, aber manchmal ist es wirklich sehr viel einfacher und sehr viel direkter, wenn man einfach guckt, was braucht der Nachbar, was brauchen die Leute in meiner Straße, was braucht das Restaurant in meiner Nähe. So, damit kannst du auch einfach mal anfangen. Man muss nicht immer auf irgendein Wunder warten, dass sich online irgendeine Möglichkeit ergibt, sondern man kann erstmal diesen ersten Schritt machen.
Ja, kann sogar ein Vorteil sein, wenn man sich lokal spezialisiert, dass man dann einfach alle Leute bekommt aus einer bestimmten Branche, die, sage ich mal, im Raum Hannover sind. Und dann eben nicht so das Unternehmen ist, was ganz Deutschland bedient, ne?
Absolut. Und man kann ja auch immer noch daraus hinauswachsen, wie gesagt, ne?
Genau.
Also daran soll es gar nicht liegen.
Ja. Sehr cool. Dann vielen, vielen Dank für die Motivation und den Mehrwert, den du hier gegeben hast. Und ja, wenn es euch auch gefallen hat, dann würde ich euch bitten, schaut doch einfach mal bei dem Arian vorbei. Ihr findet ihn auf Instagram und sonst findet ihr auch seine Agentur. Das werde ich euch unten mal verlinken, wenn euch das interessiert, was er da aufgezogen hat und ob das vielleicht auch für euch was ist. Und ja, schreibt doch einfach eine nette Rezension, wenn es euch gefallen hat, damit noch viele weitere von diesem Podcast erfahren. Und dann bis zum nächsten Mal.